Kurznachrichten.
Und wieder mal kein einfaches Dossier, ein Doppeldossier, also sozusagen ein Dossier-Dossier.
Ich bin Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von der kleinen Audiodatei.
Eine Rede für den Frieden hielt Ulrike Gero vergangenes Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz bzw. den entsprechenden Gegendemonstrationen. Die Veranstaltung selbst, mehr oder weniger als Verbindungstreffen zwischen Rüstungslobbyisten und Regierenden zu bezeichnen, fand reichlich Medienpräsenz.
Und nun das Dossier.
Auch sprach sie mit Philipp Hopf, der sie finanziell bei ihrer Klagerei unterstützt. Dazu mehr nachhören in unserem Jahresend-Jahresbeginn-Gespräch hier in der kleinen Audiodatei.
Das Dossier.
Sie klagt ja vom Bundesarbeitsgericht, das liegt in Thüringen. Neuigkeiten hier, wir schrieben uns vergangene Woche nicht, aber jetzt mit Philipp Hopf zu Europa.
Wir sind sozusagen abgemeldet und zwar überall. Es gibt ein interessantes Buch von einem britischen Pakistani, also britisch-pakistanischer Staatsbürger, der ein Buch geschrieben hat, The World Will Survive Without the West. Die Welt wird ohne den Westen überleben. Ja? Das heißt, für das, was wir gerade erleben, also der Moment der Zeitgeschichte ist ja, dass wir von der Pax Americana in die multipolare Welt gehen im Moment. Und das haben die Amerikaner immerhin schon auf dem Schirm. Dazu kann ich gleich was sagen. Also die wissen schon, dass es einen Umbruch gibt und bereiten sich vielfältig darauf vor, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was die machen. Aber sie merken zumindest, dass es einen Bruch in der Zeit gibt. Wir in Europa tun immer noch so, als gäbe es den alten Westen, als hätten wir die moralische Überheblichkeit für die EU gepachtet, als sei die EU die letzte Bastion der Demokratie und alle anderen seien nur Diktatoren und so weiter. Und damit kommen wir natürlich nicht durch, weil wir im Grunde damit nicht strategiefähig sind und noch nicht mal diplomatiefähig, wie sich ja jetzt auch an der Tatsache zeigt, dass seit 3 Jahren im russisch-ukrainischen Krieg jedes europäische diplomatische Bemühen sozusagen ausgeblieben ist.
Zu den Epstein-Files.
Ich bin wirklich ganz in so einer Mischung aus sozusagen Beschämung und Befangenheit darüber zu sprechen, weil es eigentlich unvorstellbar ist. Also die Dimension dessen, was man da, Sie sagen, ein Teil ist jetzt öffentlich und man guckt da rein, man hat ja fast gar keine Lust, das zu lesen. Also wer möchte denn über Kinderprostitution, über Menschenhandel und so weiter, über diese Dinge, die von gestandenen Staatsmännern, Leuten, die man kennt, wichtige Namen, denen man ja sozusagen das staatliche Interesse anvertraut hat. Ein Politiker verwaltet ja die staatlichen Interessen für die Bürger und dass diese Leute, Prinz Andrew kommt ja offenbar auch drin vor, Keir Starmer ist jetzt Macron, also alle sind ja da und das sind ja vermeintlich honorige Leute, Preisträger, Macron hat den Karlspreis, ist Präsident der Französischen Republik und so weiter und so weiter. So, das heißt, man liest das im Grunde mit blankem Entsetzen. Also das blanke Entsetzen, dass die Leute, denen man die staatlichen Belange anvertraut hat, auf der Ebene der Verantwortung, die sie eigentlich ausüben, derartige Verbrechen begehen.
Sie kann dann noch auf den Kubrick-Film Eyes Wide Shut und Oh Glück, mein Archiv gab ihn her. Nach fast 30 Jahren sah ich ihn gemeinsam mit meiner Freundin nochmal. Mir ist ja ein anderer Schlager eingefallen. Lernen mit Schlager, Willem Tarzan ist wieder da und nun auf nach München.
Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal auf dieser Machtfrieden-Demo sprechen zu dürfen. Nur mit einem Satz möchte ich erwähnen, wie sehr es mich, die keiner institutionalisierten Friedensgruppe angehört, traurig macht, dass es immer wieder mehrere Demos gibt, die nicht zusammengefunden haben. Dabei wäre es doch das Wichtigste, dass diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, die Polarisierungen im eigenen Lager beenden. Da es Mode geworden ist, sich gegenseitig mit Begriffen wie Nazi oder Faschist zu bewerfen und jeder eindeutig auf der moralisch noch besseren Seite stehen will, möchte ich zu diesem Thema nur sagen, ich weiß nicht mit Sicherheit, wer Faschist ist. Wer aber die Corona-Krise nicht aufarbeiten will, der ist mit Sicherheit kein Antifaschist. Und wer den Einsatz für Frieden in einem Atemzug mit dem Kampf gegen rechts nennt, der hat offenbar die Zeichen der Zeit auch nicht richtig verstanden. Denn historisch betrachtet war der Kampf gegen rechts immer auch Kampf gegen Militarismus. Aber heute ist es, wenn ich mich im Land umschaue, doch gerade die sogenannte politische Mitte, von der Aufrüstungswahn und Kriegsgefahr für Deutschland und ganz Europa ausgeht. Es ist ein SPD-Verteidigungsminister, der uns kriegstüchtig machen will und dessen Porträts im Rahmen einer Fotoausstellung derzeit übergroß in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hängen, so groß, dass es an Personenkult erinnert. Es sind die Grünen, die in den letzten Jahren so laut nach Waffen geschrien haben, dass es Petra Kelly, die vor 40 Jahren hier gegen die SIKO demonstriert hat, kalt den Rücken runterlaufen würde. Es war eine grüne Außenministerin, die ausgerechnet in der UNO Russland den Krieg erklärt hat und Russland ruinieren wollte. Und es ist eine liberale Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament, deren Klüngelei mit Rheinmetall und deren buchstäblich blutrünstige Kampfhundsprache sich die liberale Partei hoffentlich bald schämt. Und schließlich waren es die Linken, die im Februar letzten Jahres den Kriegskrediten, die widerrechtlich am neuen Bundestag vorbeigeschleust wurden, zugestimmt haben. Wer auch immer derzeit vor der Gefahr einer hochgerüsteten Armee in den Händen deutscher Nationalisten warnt, vor diesem Albtraum, der nicht wieder Realität werden darf, der muss benennen, wer aktuell für diesen Albtraum verantwortlich ist. Und das ist nicht die AfD. Es reicht aus, den Antrittsbrief von Christian Freuding, dem neuen Generalinspekteur der Bundeswehr, zu zitieren. Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung. Im Gefecht hat das einfache Erfolg. Unsere Ambition für das Morgen muss einhergehen mit dem Willen, den Kampf heute aufzunehmen und zu gewinnen. Kurz, Kameradschaft, militärische Exzellenz, der Wille zum Kampf und das Eintreten für unsere freiheitlichen Werte. Lieber Herr Freuding, Sie bieten in Ihrem Antrittsbrief an, mit der deutschen Bevölkerung über diese Ihre Ziele zu diskutieren. Wir, die wir hier stehen, wir sind die deutsche Bevölkerung und wir sagen Nein zu ihrer Sprache, Nein zu diesen Zielen und Nein zu ihrem Kampf. Der Feind existiert nur in ihrem Kopf und wenn sie dort abrüsten, ist Frieden möglich. Kurz, der deutsche Militarismus ist nicht rechts. Er ist leider und längst mitten in unserer Gesellschaft angekommen, vor allem in der sogenannten besseren Gesellschaft. Er ist in unseren Schulen, wo Schülern, die sich gegen Indoktrination von Militärs wehren, mit Schulverweis bedroht werden. Er ist in den Kirchen, die Hirtenbriefe und Positionspapiere verfassen, für die Dietrich Bonhoeffer sich schämen würde. Er ist in den Gewerkschaften, die der Umstellung auf eine Kriegswirtschaft zuschauen, ohne zu husten. Er ist in unseren Leitmedien, die Tag für Tag mitmachen bei NATO-Kriegspropaganda, bei einseitiger Berichterstattung, bei bleiernem Schweigen über Gaza, bei Dämonisierung von Putin und irrationalen Analysen über die Verteidigungsfähigkeit Europas. Es ist dieser neue, salonfähige Militarismus, dieser Gutmenschenmilitarismus, der mich ängstigt, gerade weil er nicht in braunen Stiefeln daherkommt. Und dieser Militarismus ist genau da, wo man lauthals gegen rechts tönt, aber lautlos bleibt, stumm und gefügig gegenüber einem Operationsplan Deutschland, der die gesamte deutsche Zivilbevölkerung wie in eine Art Hilfsarmee in Stellung für einen aberwitzigen Krieg gegen Russland bringen will. Und darum möchte ich jetzt nicht auf das eingehen, was jeden Tag durch die Gazetten gejagt wird und was Sie alle wissen, auf die bereits zusammengebrochene ukrainische Front, die künstlich am Leben erhalten wird, mit schrecklichem Blutzoll, einem Volkssturm gleich. Auf den Verrat von Friedrich Merz und Emmanuel Macron am europäischen Erbe des letzten Jahrhunderts, das da hieß, nie wieder Krieg. Auf ein Europa, das unfähig scheint, sich seiner eigenen Interessen und Pläne einer Friedensordnung mit Russland zu besinnen. Ein Europa, das den Begriff der Diplomatie vergessen und das Wort Frieden verloren hat. Seit der Öffnung der SIKO habe ich aufmerksam zugehört. Das Wort Frieden wurde nicht einmal erwähnt. Auf den beendeten Startvertrag und den beginnenden neuen atomaren Rüstungswettlauf, auf die widersinnige Weigerung Europas, sich ohne Arroganz und Selbstgerechtigkeit der Gestaltung einer multipolaren Welt zuzuwenden. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich möchte kurz über die Gesellschaft sprechen, die das alles zulässt und die derzeit Feinde erfindet, innere und äußere Feinde, um ihre soziale Anomie zu kaschieren. Anomie, der Begriff stammt von Emil Durkheim, meint die Verrohung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie bezeichnet einen Zustand der Regellosigkeit, der Unverhältnismäßigkeit, der Verdrehung von Tatsachen. Und dieser Zustand ist ganz sicher erreicht, wenn neuerdings Gerichte, hier der BGH, die Sprengung der Nord Stream Pipeline gegen jede Evidenz ukrainischen Tätern zurechnet, weil niemand in der Bundesregierung den Mumm hat, die USA als Drahtzieher dieses Terroranschlages zu benennen. Gesellschaftliche Anomie macht Urteilskraft unmöglich, behindert den sachlichen Diskurs und erschwert die effektive Organisation kollektiver Interessen, zum Beispiel des Friedens. Wie soll Frieden erreicht werden, wenn Realitäten nicht zur Kenntnis genommen und Täter nicht benannt werden, wenn weggeschaut, wenn verdrängt wird? Dieser Anomie scheint die deutsche Gesellschaft verfallen zu sein. Und sie ist es, die den Krieg erst möglich macht. Jeden Krieg, der immer erst in den Köpfen anfängt. Anomie ist die Vorstufe zu jenem Zustand einer Gesellschaft, in der alles gleich wahr und gleich falsch erscheint, in der jede Nachricht eine Meinung ist, in der die Menschen zweifeln, bis sie gar nichts mehr glauben und müde werden, zynisch, gleichgültig. Ich glaube, dass wir längst da sind. Und das ist genau, was Hannah Arendt fürchtete. Eine Gesellschaft, die aufhört zu denken, weil sie nicht mehr weiß, was real ist. Totalitarismus beginnt mit der Zerstörung der Urteilskraft. Und mit ihr verschwinden auch Gerechtigkeit, Moral und Würde. Und nur in einer solchen Gesellschaft ist es möglich, dass niemand in Deutschland protestiert, wenn Journalisten, die auf eine EU-Sanktionsliste geraten und denen in einem absolut extralegalen Prozedere Bankkonten gesperrt werden und die keine Hilfsleistungen mehr annehmen dürfen, die also de facto wie im Mittelalter buchstäblich entrechtet und ausgehungert werden, während die gleiche Gesellschaft meint, wie Herr Freuding, freiheitliche Werte gegenüber Putin, dem Iran, den Chinesen oder wem auch immer verteidigen zu müssen, aber einen Völkermord in Gaza nicht benennen kann. Liebe Freunde, mir wird schlecht angesichts dieser kognitiven Dissonanz und Doppelmoral, angesichts der Arroganz und der Selbstgerechtigkeit, in der sich der sogenannte Westen befindet, der offenbar intellektuell unfähig ist, die größte geopolitische Zäsur der neueren Geschichte zu erfassen und der sich an einen überkommenen Atlantizismus klammert, wo Emanzipation Europas die Antwort wäre. Die größte Angst habe ich persönlich vor dem europäischen Nihilismus und dem Protofaschismus, der sich aus diesem Rally around the flag um die sogenannten freiheitlichen Werte ergibt, die längst zur Perversion ihrer selbst geworden sind. Und ich frage mich, woher kommt dieser selbstzerstörerische Nihilismus? Kommt er, wie Margaret Mitchell es in ihrem berühmten Buch aus den 1950er Jahren formulierte, aus der Unfähigkeit zu trauern? Kommt er aus verdrängter Scham und Schuldbewusstsein über uns selbst, weil wir es verspielt haben? Kommt er, weil wir eine Ahnung haben, dass Europa, dieser schöne, dieser reiche, dieser eigentlich kluge Kontinent, an seinen eigenen politischen Ambitionen, nämlich ein friedliches, prosperierendes, demokratisches Europa zu bauen, kläglich gescheitert ist? Ich war gerade 4 Wochen in Indien und eines der Mantras in den Sanskrit-Meditationen, das stets wiederholt wurde, lautete: If you let go a fear, the truth will appear. If you let go a fear, the truth will appear. Welche Angst wollen wir in Europa nicht ziehen lassen, weil wir Angst vor welcher Wahrheit haben? Welcher Wahrheit wollen wir nicht ins Gesicht sehen? Dem Epstein-Skandal, der den liberalen Westen kompromittiert wie kein zweiter? Der Tatsache, dass die Weltgeschichte ohne uns weitergehen wird? The World Will Survive, The End of the West, ist ein Buchtitel von einem indischen Autor. Der Tatsache, dass Europa bedeutungslos geworden ist? dass wir das europäische Friedensprojekt verraten, dass wir der Selbstkritik nicht mehr fähig sind? Sind das die Gründe, warum wir jetzt noch einen Krieg vom Zaun brechen müssen, weil schon alles verloren ist? Wie sagte Rimbaud am Vorabend der Französischen Revolution, qui ne peut pas construire, doit détruire, wer nichts schaffen kann, muss zerstören. Ist Europa an diesem Punkt gelandet? Ich hoffe nicht. Vor ein paar Tagen wurde mir eine E-Mail der ukrainischen pazifistischen Bewegung zugespielt, in der diese sich gegen die Diskreditierung von Pazifisten durch den ukrainischen Militärgeheimdienst DIU zur Wehr setzte. Laut DIU sei es bereits die Verbreitung prorussischer Propaganda, etwa zu sagen, Russland stelle keine Bedrohung für Europa dar oder die EU und die NATO seien Aggressoren. Liebe Herren von DIU, einige werden ja hier sein und auch jetzt mir zuhören. Nein, niemand verbreitet hier prorussische Propaganda.
Nein, auch ich nicht. Und verstehen Sie es, wenn überhaupt, als Selbstironie und Kennzeichnung, dass hier in der Rede ein Schnitt war, den ich so kenntlich gemacht haben wollte. Bevor es zum Ende der Rede geht, nochmal zum Gespräch mit Philipp Hopf, Psychologisches.
Das heißt, wir sind eigentlich eine Gesellschaft geworden, die sich Scham und Schuld nicht mehr bewusst ist. Ja, und das führt natürlich zu den ganzen Verwerfungen, dass man das Gefühl hat, dass da eine politische Elite haufenweise Verbrechen, Schwerverbrechen, was auch immer macht und sich nicht mal mehr schämt, geschweige denn zurücktritt, geschweige denn Konsequenzen zieht, während auf der anderen Seite wir im Internet bei Bürgern Dinge erleben, dass jemand, der einen Minister Schwachkopf nennt, also eine, ich sag mal, harmlose, ich weiß gar nicht, ob es eine Beleidigung ist, ja, aber ein harmloser kleiner Wutausbruch, der dann morgens um 6 Uhr die Staatsanwaltschaft auf der Matte hat. Das heißt, wir haben eine Unverhältnismäßigkeit von Kleinsten und Kleinstvergehen bei Bürgern, die inzwischen über etablierte Gesetzmäßigkeiten, ja, also Verschärfung vom Verfassungsschutzgesetz und so weiter, Delegitimierung des Staates, wo die Bürger wegen kleinster Belange festgehalten werden, bestraft werden, was auch immer. Und auf der anderen Seite das große Verbrechen in der Öffentlichkeit gesehen, diskutiert wird und achselzuckend geht eine Gesellschaft darüber hinweg. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, was heißt das für uns psychologisch, ja, wenn wir eine Gesellschaft ohne Scham und Schuld empfinden
sind. Ulrike Giro in der kleinen Audiodatei mit dem Finale ihrer Münchner Rede.
Die Arbeit an einem Europa, das die Pax Americana beendet, das die NATO vom europäischen Kontinent verbannt und an einem Europa, das eine multipolare Welt mitgestaltet. Wir wehren uns gegen ein nationales Rally around the flag und den gesellschaftlichen Protofaschismus einer extremisierten Mitte, die sich liberal gebärt und para-autoritär handelt. Ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Arbeit an einem Bürger-Europa und die Arbeit an einem neutralen Europa, das sich aus seinem atlantizistischen Korsett heraus bewegt, ganz unabhängig von den USA machen. Unabhängig von den USA heißt dabei nicht, Marco Rubios Rede auf der SIKO ostentativ und moralisch überheblich zu meiden, wie Bundeskanzler Merz es heute Vormittag pressewirksam inszeniert hat. Unabhängig von Donald Trump und seiner Administration, die das Völkerrecht derzeit mit Füßen tritt und verhöhnt. Das heißt zuhören, Widerspruch äußern und selbst konstruktiv sein. Es hieße, dass Europa diesen Moment der Weltgeschichte, den sichtbaren Zusammenbruch einer alten Ordnung, zu seinem europäischen Moment macht, in dem Sinne, dass ein emanzipiertes Europa für das einsteht, für das es angetreten war. Nie wieder Krieg. Und dass wir... Und dass wir uns alle diplomatische Mühe der Welt geben, dies für eine künftig multipolare Welt zu kodifizieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Mehr Ulrike Giro morgen mit einem Dossier, welches ihr, aber auch mir sehr wichtig ist. Mehr dazu
die
morgen.
Schuldgemeinschaft. Ja, eine Gesellschaft, die sich in der Schuld ein, psychologisch. Das Gefährliche ist, dass diese Gesellschaft in den Nihilismus geht, also in die Zerstörung gehen muss, weil sie unter ihrem Teppich nicht aufräumen kann, weil sie schamunfähig ist und Schuld, also ein Schuldeingeständnis nicht machen kann. Und dann ist die einzige Auflösung eine Inszenierung von Krieg und Zerstörung, weil dann können sie einen äußeren Faktor dafür verantwortlich machen, dass sie selber nicht mit sich buchstäblich im Reinen sind.
Hier ist Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von Radio Maraboo.
Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird festgestellt haben, dass es sehr viele Videos zu den Einsätzen der ICE-Truppen von Donald Trump gibt. Nicht alle sind echt, aber doch sehr viele.
Das Unechteste zeigt dann die Nachrichtenfälscherin Dunja Hayali von der Hetzschmiede ZDF.
ARD und ZDF singen heute aus IFF.
Umständlich Entschuldigungsversuche.
Das hat die Redaktion vor Ausstrahlung nicht rechtzeitig erkannt. Für Bilder und Videos aus sozialen Medien hat das ZDF Prüf- und Verifikationsverfahren entwickelt. Sie wurden in diesem Fall zu spät angewandt.
Und nun zu einem Thema in eigener Sache. Wir haben hier im Heute-Journal am Sonntagabend einen Bericht gesendet, der handwerkliche Fehler enthielt.
Nein, Anne Gelinek.
Ein Doppelfehler, den wir nun sorgfältig aufarbeiten und der besonders schmerzt, weil wir hier bei den ZDF-Nachrichten sehr viel Kraft investieren, um Ihnen geprüfte Informationen zu liefern.
Vielleicht könnte man ja bei dieser Gelegenheit die kleinen Fehler von Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2 noch einmal aufarbeiten, bevor wir in Weltkrieg 3 schreiten. Und glauben Sie mir, jeden Morgen wünsche ich, optimistisch ans Mikrofon treten zu können und Ihnen Freudiges verkünden zu können. Am Ende endet es aber immer wieder nur, wie vor über 40 Jahren von Joachim Witt besungen. Heute bitte ich um Vergebung. Die USA werfen China einen heimlichen Atomwaffentest 2020 vor. Eine Messstation in Kasachstan habe eine Explosion gemessen. China wies die Vorwürfe entschieden zurück. Laut US-Medienberichten ist das Pentagon bereit, wartet nur noch auf Donald Trumps Autorisierung des Angriffs gegen den Iran. Es analysiert Rainer Rupp, wackerer MFS-Mann bundesdeutscher Herkunft. Analysten warnen vor Risiken, Eskalationen und wirtschaftliches Chaos. Ungläubig hatte auch ich berichtet von anti-iranischen Demonstrationen in München. 250.000 Teilnehmer wurden genannt. Nun korrigiert. Anfangs die Süddeutsche Zeitung. Auf dem Gelände hätten bestenfalls 125.000 Menschen sein können. Die Münchner Polizei berief sich auf Nachfragen, auf den Begriff Schätzung. Organisiert wurde alles von einer Gruppe namens The Munich Circle. Über 800 Reisebusse hätten Demonstranten aus ganz Europa gebracht. Wer bezahlt denn sowas? Teheran hat mittlerweile den designierten deutschen Botschafter einbestellt, um Protest gegen diese Veranstaltung zu übergeben. Ich habe drei Fragen. Was tun wir? Was machen wir da? Was tun wir nur? Die russische Delegation hat Genf nach den Verhandlungen, die, so stellt sich das wohl dar, am zweiten Tag abgebrochen wurden, verlassen. Mittlerweile erklärt der russische Außenminister Sergei Lavrov, Europas Sicherheitsgarantien für Kiew richten sich gegen Moskau. Wladimir Putin sichert Kuba Unterstützung zu. Außenminister Bruno Rodriguez besuchte den Kreml. Die Tagesschau hetzt, die Verhandlungen in Genf wären für Russland Teil der Kriegsführung. Ich bleibe bei meinen Einschätzungen. Das Anerkennen der mir aufgrund unserer Verbrechen verständlichen russischen Sicherheitsbedürfnisse würde diesen Krieg sehr schnell beenden. Aber es scheint nicht gewollt. Eigene Atomwaffen für Deutschland lehnt Friedrich Merz ab. In einer aktuellen Umfrage der Bild-Zeitung,
aber wir sind auch nicht mehr im Frieden,
erreicht Friedrich Merz deutlich schlechtere Umfragewerte als Olaf Scholz, SPD.
Das ist richtig.
Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Ergebnisse seiner Politik haben gezeigt, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz aller Versprechungen der Union weiterhin in einer Krise befindet.
Danke, beste Svetlana. Gemeldet wird ein Gewinn- und Absatzeinbruch bei Mercedes. Das Konzernergebnis sank um fast 50%. Auch der Textildiscounter Kick schließt 50 Niederlassungen, berichtet die Berliner Zeitung. Und nun stellt auch die Tagesschau fest, Gasspeicher leer. Experten geben vorerst Entwarnung. Aber Wirtschaftsministerin Katharina Reiche laut Springers Welt unbeliebter als Robert Habeck.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Nein, liebe Svetlana, wo keine Industrie, auch keine Kriegsindustrie. Ich zeige mich optimistisch und in Sachen Gas warte ich auf Sarah Connor.
From Sarah with love. She got the love she's dreaming.
Missbrauchsopfer veranstalteten eine Demo wider Epstein vom Kanzleramt. Überraschungsgast Xavier Naidu.
Radio Marabu spielte vor fast 20 Jahren die Werke des Naidu Xavier.
Sind wir nun Reichsbürger Radio Marabu?
Auch hier hat sich ja längst gezeigt, an seinen grellen Aussagen scheint einiges wahr zu sein. Ich hatte lange mit ihm einen professionellen Kontakt, kenne auch Leute, die ihn vor seiner Karriere kannten. Toller Respekt, leider weniger gegenüber seinen Gesängen. Am 19. Februar 2026 die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
In Sachsen-Anhalt zum Beispiel kommt die AfD in Umfragen derzeit auf rund 40%.
Das ficht, liebe Svetlana, nicht an die Niedersachsen. AfD dort nun gesichert rechtsextremistisch laut Verfassungsschutz. Auf dem Portal katholisch.de erklärt Steffen Zimmermann, warum AfD-Politiker nicht in Talkshows gehören.
Annalena Baerbock of Germany.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Amen. Und von mir noch was Rechtsextremes.
Keinen Krieg gegen Russland.
Da will jemand, dass Deutschland nicht zum dritten Mal im Bombenhagel versinkt.
Zugriff.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Es wird mild, aber kommt kein Frühling, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt also nochmal der Herbst.
Marcello, es war ja wieder eine hammerharte Sendung. Sehr gut.
Wie sang Bing Crosby auf seinem Album Seasons? Autumn in New York.
Europe's Alternative Music. Adio, Marabu.